Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesischer Präsident empfängt den Kongress der Vereinigten Staaten zur Erörterung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Die Vorschriften zur Optimierung des CO2-Handels sind zurzeit im Prozess der Fertigstellung. Finanzministerin Sri Mulyani zufolge ist der Multilateralismus der Weg der Welt, zusammenzuarbeiten, um Probleme zu überwinden. Die Finanzministerin Sri Mulyani hielt bilaterales Treffen mit japanischem Finanzminister Sunichi Suzuki in Südkorea ab. Indonesien fordert Myanmar dringend auf, indonesische Bürger, die Opfer von Menschenhandel sind, zu retten. Der sudanesische Botschafter möchte, dass indonesische Studenten ihr Studium im Sudan fortsetzen, nachdem der Konflikt vorbei ist. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo und Mitglieder des Kongresses der Vereinigten Staaten diskutierten über die Stärkung gleichberechtigter Partnerschaften und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Außenministerin Retno Marsudi hat den Präsidenten begleitet, um am Mittwoch, den 3. Mai, den Besuch von 8 Mitgliedern des Kongresses der Vereinigten Staaten im Merdeka-Palast in Jakarta zu empfangen. Retno Marsudi erklärte vor der Presse, dass der Präsident während des Treffens die Bedeutung der Frage des Marktzugangs betont habe. Der Präsident sagte, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit für Indonesien immer eine Priorität gewesen sei. Der Präsident betonte die Bedeutung der Frage des Marktzugangs und der nicht diskriminierenden Behandlung von indonesischen Exportgütern in die Vereinigten Staaten. Retno Marsudi fuhr fort, dass das Treffen auch die Bedeutung der Durchführung eines begrenzten Freihandelsabkommens zwischen Indonesien und den Vereinigten Staaten in naher Zukunft erörtert habe. Der Präsident hofft auch, dass das allgemeine System der Präferenzen Unterstützung erhalten wird, um es für Indonesien fortzusetzen. Bei dieser Gelegenheit drückte Präsident Joko Widodo seine Wertschätzung für die Unterstützung der Vereinigten Staaten für den Vorsitz Indonesiens in der ASEAN aus. indonesienweit die Unterstützung der Vereinigten Staaten als wichtigen Partner für ASEAN sehr zu schätzen. Die Vorschriften zur Optimierung des CO2-Handels sind zurzeit im Prozess der Fertigstellung. Dies sagte der indonesische Minister für Energie und Mineralvorkommen Arifin Tasrif am Mittwoch, den 3. Mai, nach der Teilnahme an einer geschlossenen Sitzung zur Optimierung der CO2-Handelspolitik, geleitet von Präsident Joko Widodo im Präsidentenpalast in Jakarta. Laut dem Minister sei zur Optimierung des CO2-Handels die Vorbereitung eines nationalen Registrierungssystems SRN erforderlich, das von der Finanzdienstleistungsbehörde OJK fertiggestellt wird. Der Minister sagte weiter, dass seine Partei im Zusammenhang mit dem Kohlenstoffhandel ein Befürworter der Bestimmung von Quellen und Kohlenstoffvorräten sei. Die Quellen stammen vom Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft, aus der Industrie und aus der Energie. Im Zufolge könnte der CO2-Handel im kleinen Maßstab gestartet und dann könnten die Mängel ergänzt und perfektioniert werden. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati sagte, der Multilateralismus sei der einzige Weg für die Welt, zusammenzuarbeiten, um globale Probleme oder Herausforderungen wie die Covid-19-Pandemie, staatliche Konflikte, Inflation und Klimawandel zu bewältigen. Denn diese vielfältigen Herausforderungen sind Überraschungen, die ein Land allein nicht bewältigen kann. Der Multilateralismus ist eine internationale Beziehung, die Zusammenarbeit zwischen mehr als zwei Ländern oder Parteien bezeichnet. Sri Mulyani sagte am Mittwoch, den 3. Mai, auf dem Jahrestreffen der Gouverneure der Asiatischen Entwicklungsbank 2023, das online in Jakarta überwacht wurde, dass die Welt immer stärker vernetzt wird und die Art des globalen wirtschaftlichen Schocks kein Land diskriminieren wird, sei es Industrieländer, Entwicklungsländer oder Märkte entwickeln. Daher betonte sie, dass die politischen Entscheidungsträger in jedem Land den Multilateralismus unterstützen müssen. Politische Entscheidungsträger müssen an den Multilateralismus mit dem Prinzip der Zusammenarbeit als Hauptgrundlage glauben. Laut Sri Mulyani wird die Fähigkeit eines Landes zur Zusammenarbeit der wichtigste Teil sein, damit sie zur Grundlage der Maßnahme oder die Politik eines Landes wird. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati hat am Mittwoch, den 3. Mai, ein bilaterales Treffen mit dem japanischen Finanzminister Sunichi Suzuki in Incheon, Südkorea, abgehalten, nachdem sie am ASEAN Plus 3 Treffen in Incheon, Südkorea am 2. Mai 2023 teilgenommen hatte. Bei dem Treffen erörterten die Minister mehrere wichtige Themen im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Sri Mulyani bewertet, dass Japan innerhalb der ASEAN-Japan-Partnerschaft einen bedeutenden wirtschaftlichen Beitrag zur Entwicklung der ASEAN-Mitgliedschaft geleistet habe. Einer davon sei, dass im Jahr 2022 12% der ausländischen Direktinvestitionen Japans in die ASEAN-Länder geflossen seien. Außerhalb der Wirtschaftsbeziehungen spiele Japan auch eine wichtige Rolle in der Finanzzusammenarbeit der ASEAN. Durch das ASEAN Plus 3 Rahmenwerk im Jahr 1999 habe Japan bei der Bekämpfung der asiatischen Finanzkrise geholfen. zum Gedenken der 50-jährigen Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen ASEAN und Japan in diesem Jahr gratulierte und dankte Sri Mulyani Japan für alle Unterstützungen, die Japan der ASEAN gewährt hat. Die 50-jährige Zusammenarbeit und Freundschaft zwischen ASEAN und Japan war eines der Hauptthemen des ASEAN Plus 3 Treffens in Incheon, Südkorea, am 2. Mai 2023. Die indonesische Regierung forderte über das Außenministerium, die indonesische Botschaft in Yangon und die indonesische Botschaft in Bangkok, die Behörden von Myanmar auf, wirksame Schritte zu unternehmen, um indonesische Arbeitsmigranten zu retten, die im Verdacht stehen, Opfer des Verbrechens des Menschenhandels TPPO geworden zu sein. Dieser Druck wurde vom Direktor für den Schutz indonesischer Bürger und indonesischer juristischer Personen im indonesischen Außenministerium, Yuda Nugraha, per SMS am Mittwochabend als Antwort auf einen Bericht der indonesischen Wanderarbeitnehmergewerkschaft SBMI über 20 indonesische Staatsbürger übermittelt, die angeblich Opfer von Menschenhandel waren und derzeit in Myanmar gefangen gehalten werden. Zu den verschiedenen Schutzmaßnahmen, die von der indonesischen Regierung ergriffen wurden, gehören das Versenden diplomatischer Noten an das Außenministerium von Myanmar, die Koordinierung mit den lokalen Behörden und die Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen wie der Internationalen Organisation für Migration, IOM, und dem Regionalen Unterstützungsbüro des Bali-Prozesses in Bangkok. Der Krieg zwischen den sudanesischen Streitkräften und den paramilitärischen Rapid Support Forces RSF war ein Aufruhr von Rebellengruppen, die gegenwärtig im Sudan herrschende demokratische Regierung stützen wollten. Dies führte dazu, dass Hunderte von indonesischen Staatsbürgern, die im Sudan studierten und arbeiteten, evakuiert werden mussten. Der sudanesische Botschafter in Indonesien, Yasir Mohammed Ali, sagte am Mittwoch, den 3. Mai, in einer Pressekonferenz in seiner Residenz in Jakarta über die jüngsten Entwicklungen der politischen und sicherheitspolitischen Lage in seinem Land, dass die sudanesische Botschaft weiterhin mit der indonesischen Regierung über die Bedingungen und den Konflikt in Sudan in Kontakt stehe. Tatsächlich will die sudanesische Botschaft ein Treffen mit der indonesischen Außenministerin Retno Marsudi abhalten. Botschafter Yasir sagte auch, dass indonesische Staatsbürger, insbesondere Studenten, die sich im Sudan aufhielten, evakuiert worden seien. Die sudanesische Regierung hofft, dass sie in den Sudan zurückkehren können, um ihr Studium fortzusetzen. Für die Indonesier sind die meisten wohl behalten zurückgekehrt. An die indonesischen Studenten, so Gott will, können sie, wenn alles erledigt ist, in den Sudan zurückkehren, um ihr Studium fortzusetzen. Der Sudan hat eine große Anzahl indonesischer Studenten, die noch studieren. Darüber hinaus erklärte Botschafter Yasir, dass die sudanesische Regierung in Anbetracht der Tatsache, dass viele Krankenhäuser in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum zerstört wurden, humanitäre Hilfe von internationalen Foren in Bezug auf die Situation im Sudan anfordern werde. Tatsächlich will die sudanesische Botschaft auch den indonesischen Gesundheitsminister Budi Gunadi treffen und versuchen, weitere Unterstützung zu finden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.227,35 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.538,48 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.706 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig, bei einer Temperatur von 25 bis 28 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 85 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Indonesians General Consulate Wirt Virtoraja in San Francisco. Das Indonesische General Consulate in San Francisco förderte Toraja bei einer Veranstaltung zur Förderung von Kultur und Tourismus, die am 9. und 20. April in Wisma Indonesia, San Francisco stattfand. Basierend auf Informationen des Indonesischen General Consulates in San Francisco, die antara am Montag, den 1. Mai erhalten hat, wurde die Werbung mit dem Titel Exploring Toraja Arts, Rituals and Society in Indonesia von ausländischen Partnern wie Akademikern, Forschern, Humanisten, Historikern, ausländischen Diplomatic Corps und Geschäftsleuten besucht. Der indonesische Generalkonsul in San Francisco, Prasetyo Hadi, erklärte in seinen Ausführungen, dass Indonesien eine sehr große Vielfalt an Kulturen und Erbe habe und eine wichtige Modalität zur Stärkung der touristischen Attraktivität für ausländische Touristen sei. An der Werbeaktion nahm auch Kathleen M. Adams, PhD, eine Weltanthropologin aus den USA, die auch emeritierte Professorin der Loyola University of Chicago und der University of London ist, teil. Sie studierte auch Toraja Broische und Kultur und lebte Anfang der 1980er Jahre dutzende Jahre lang in Tanah Toraja. Adams bekundete ihr Interesse an der Toraja Kultur, insbesondere an der Variation des traditionellen Tongkonan Hausas, das in die Liste des UNESCO Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Sie interessierte sich auch für das bis heute erhaltene megalithische Kulturleben von Toraja, Villenwirtschaft, Steinzeitzeremonien, die wandelnde Leiche oder das Magnene-Ritual als eine Form des Respekts vor den Vorfahren. Mahmudin Nur al-Ghazali, der Konsul für soziokulturelle Information für Ford. Das die Toraja Werbung eine Reihe von thematischen Kultur- und Tourismus-Diplomatie-Programmen sei, die seit 2022 laufen. Al-Ghazali sagte weiter, dass das indonesische Generalkonsulat in San Francisco weiterhin fortlaufend verschiedene Werbeprogramme initiiert. Das indonesische Generalkonsulat in San Francisco veranstaltete zuvor mehrere Werbeveranstaltungen wie Wayang Golek, Gamelan und Sundanesische Kulinarik, sowie Wayang Kulit und Javanische Theaterkunst. Das indonesische Generalkonsulat in San Francisco sagte, es sei wichtig, weiterhin verschiedene ausländische Experten und an der indonesischen Kultur interessierte Personen von lokalen US- und ausländischen Einwohnern einzubeziehen, um die Artikulation von Kunst weiter zu fördern und die indonesische Kultur anzusprechen. Das war diplomatische Ecke.
Voice of Indonesia führt das VOI Internationale Quiz 2023 wieder durch. Das diesjährige Voice of Indonesia International Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Arial 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatz Schreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Liebe Zuhörer, wir treffen uns zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 4. Mai. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Internationalen Tag der Feuerwehr. Jeder 4. Mai wird als der Feuerwehrtag der Welt gefeiert. Dieses Datum wird zu Ehren der Feuerwehrleute festgelegt, die insbesondere Opfer bei der Feuerlöschung werden. Dieser Gedenktag erinnert an das Jahr 1999, als fünf Feuerwehrleute beim Versuch, ein Buschfeuer in Australien zu löschen, ums Leben kamen. Zu dieser Zeit verschlang die Windrichtung See, die sich plötzlich änderte in den Flammen. Der Dienst von Feuerwehrleuten ist natürlich unschätzbar und wertvoll. Sie spielen eine wichtige Rolle zur Hilfe aller Menschen beim Feuerlöschen. Dadurch hofft man, dass der Internationale Feuerwehrtag ein Momentum werden kann, um den Dienst von Feuerwehrleuten zu schätzen. Wir kommen jetzt zum Ereignis am 4. Mai 1979. Margaret Thatcher wurde die britische Premierministerin. Am 4. Mai 1979 wurde Margaret Thatcher offiziell zur britischen Premierministerin ernannt. Damit war sie die erste Frau, die das Amt der britischen Premierministerin innehatte. Margaret Thatcher war die am längsten amtierende britische Premierministerin des 20. Jahrhunderts von 1979 bis 1990. Als Premierministerin setzte sie die konservative Politik um, die als Thatcherismus bezeichnet wird. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis am 4. Mai 1998, an dem die Erhöhung der Brennstoffpreise Demonstrationen in verschiedenen Orten Indonesiens auslöste. Am 4. Mai 1998 folgte Präsident Suharto dem Ratschlag des Internationalen Währungsfonds IMF, die Energiesubvention zu kürzen. Diese Entscheidung bestand darin, den Preis für Brennöl von 700 Rupiah pro Liter auf 1200 Rupiah pro Liter zu erhöhen. Diese Politik löste Studentenproteste in mehreren Regionen aus. In verschiedenen Regionen Indonesiens hielten Studenten Demonstrationen ab. Während der Demonstration am 12. Mai wurden 4 Studenten erschossen. Dieser Vorfall löste 3 Tage lang, vom 13. bis 15. Mai, große Unruhen in Jakarta und Solo sowie in mehreren anderen Großstädten aus. Die Mai-Unruhen führten zum Sturz vom Präsident Suharto am 21. Mai 1998. Das war Vergangenheit und Gegenwart von Voice of Indonesia.
Sikap itu menekan dan menyengsarakan aku bagai kekasih. Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema Erfolg des ASEAN-Vorsitzes Indonesiens im ersten Quartal 2023. Indonesien stellt sicher, dass es die Errungenschaften der drei Hauptsäulen in seinem Vorsitz in ASEAN 2023 begleiten wird. Das sagte der Sprecher des indonesischen Außenministeriums Teuku Faizaja, zitiert von kemlu.go.id am Montag, den 1. Mai. Die erste Säule, nämlich ASEAN Metals. Indonesien hat die große Vision von ASEAN 2045 sowie den Prozess der Erörterung des Entwurfs der ASEAN-Führungsdeklaration zur Stärkung der institutionellen Kapazität und Effektivität der ASEAN vorbereitet. Die soll beim 42. ASEAN-Gipfel angenommen werden, der vom 9. bis zum 11. Mai dieses Jahres in Labuan Bajo aus Nusa Tenggara stattfinden soll. Eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit der ersten Säule, die weiterhin in der Diskussion gefordert werden muss, ist die Aushandlung des Textes des Verhaltenskodex, Beseitigung des Verbrechens des Menschenhandels, die Stärkung der Institutionalisierung des Menschenrechts, Dialog in ASEAN, Verbreitung des Fahrplans für die Mitgliedschaft von Timor-Leste und Unterstützung des Protokolls der südostasiatischen atomwaffenfreien Zone. In der zweiten Säule, nämlich Epizentrum des Wachstums, wurde eine Reihe von Prioritäten diskutiert, wie zum Beispiel die Stärkung der Gesundheitsarchitektur durch eine Gesundheitsinitiative, Stärkung der Ernährungssicherheit und Stärkung der Energiesicherheit, einschließlich der Entwicklung eines Ökosystems für Elektrofahrzeuge. Die Verpflichtung der Nutzung der Währungen der ASEAN-Länder bei Handelstransaktionen und Konnektivität als Zahlungsmechanismus in der Region wurde ebenfalls vereinbart, um die finanzielle Stabilität der Region zu stärken. Bei der dritten Säule, nämlich der Umsetzung des ASEAN-Ausblicks auf den Indo-Pazifik AOIP, betonte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi die Stärkung der konkreten AOIP-Zusammenarbeit aufgrund der Prinzipien der Inklusivität, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der wirtschaftlichen Entwicklung. Dafür wird Indonesien einen Flagship-Event planen, nämlich das ASEAN-Indo-Pazifik-Forum. Um diese drei Säulen zu ergänzen, veranstaltete man in den letzten 4 Monaten eine Reihe wichtiger Treffen. Treffen der ASEAN-Außenminister fand vom 1. bis zum 4. Februar 2020 in Jakarta statt. Danach folgten das Treffen der ASEAN-Tourismusminister vom 2. bis zum 5. Februar dieses Jahres in Yogyakarta und ASEAN SOM und Related Meetings vom 6. bis zum 8. März 2020 in Jakarta. Dann gibt es noch das ASEAN-Wirtschaftsministertreffen AEM vom 20. bis zum 22. März dieses Jahres in Magelang, Zentraljava und das Treffen der ASEAN-Finanzminister und der Gouverneure der Zentralbanken vom 28. bis zum 31. März 2020 in Bali. Der ASEAN-Jugenddialog, der ASEAN-Jugenddialog über Entwicklung und nachhaltige Entwicklungsziele von 11. bis zum 13. April 2020 wird auch ein Ort sein, an dem sich rund 60 Jugendliche aus ASEAN und Timor-Leste Meinungen austauschen und Empfehlungen zur digitalen Entwicklung in Südostasien formulieren. Die Empfehlungen werden den ASEAN-Führern beim 42. ASEAN-Gipfel in Labuan Bajo aus Nusa Tenggara bringen. Das war unser Indonesien. Thank you.
bagai langit dan bumi yang tak pernah sealam, bagai hitam dan putih yang tak pernah sewarna. Hanya kita yang merasakannya. Belajar melepaskan dirinya walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa walau inti jiwa tak terima. Bagai air dan api yang tak pernah senyawa, bagai timur dan barat yang tak pernah seakan. Belajar melepaskan dirinya walau setengahku bersamanya. Ku yakin kita kan terbiasa walau inti jiwa tak terima.
Program Bunda Baris Indonesia pilih inan di Mose Al Ikhlas Bengkulu Postelan. Ribab saudara di Mose Al Ikhlas in Bengkulu is di El Testa Mose in the Province Bengkulu. Di Buda Astin Hundat Honha Mansur Oswet Sumatra Erbot. Da Ezi di El Testa Mose per Province Andalt Buda di Al Ikhlas Mose, pendiri Giru von Bengkulu, cum kultur ebe er kret. Dize Mose bevindetsi imdoh padang betua imbecik jenderal Bengkulu. Zaid irat grundung imjar ahcen hundat hadise Mose nih den geringsten syadan erliten. Obul Bengkulu mirmas pon atbeben haim gesuh Buda. Den das Mose geboida istimli aincih arti. Disut Filer di Mose os hos zin duh gent angeordnet und mit ein ander verbunden. die Verwendung von Negern ist nicht dominant, sondern hauptsächlich wurden als Stifter genutzt. Außerdem sind die Wände der Moschee aus Zement, aber das Innere der Wände ist nicht mit Tigern, sondern mit Bambus oder Bidei gefüllt. Der Bambus wurde zuerst gespalten und in Stücke gebrochen. Nachdem die Bambusstäbe geordnet eingesetzt wurden, bedeckte man sie mit Zement. Dies ist das Geheimnis, warum die Moschee immer sicher steht und nicht durch das Erdbeben beschädigt wird. Die Moschee, nach der Erzählung des östlichen Dorfimams, ist diese Moschee ein Relikt des Königreichs Sungai Limau. Ursprünglich bestanden die Wände der Moschee aus Holz, während das Dach aus trockenem Schilf gebaut war. Im Laufe der Zeit begann die Dorfgemeinschaft eine Reihe von Stützpfeilern hinzufügen und einen Boden zu schaffen. Während das Dach durch Strohblätter ersetzt wurde. Jahr 1985 stimmten die Dorfbewohner dem Bau einer neuen Moschee zu, da diese alte Moschee nicht mehr alle Bewohner des Dorfs Padang Betua, insbesondere für Gebete oder Feiertage, aufnehmen konnte. Die Moschee, die Al-Ikhlas Moschee, wurde ursprünglich als Zentrum für die Verbreitung des Islam und als Versammlungsort für Bewohner genutzt, die Kolonialisten zu vertreiben. Dann wurde sie nach und nach als Kultstätte genutzt. Die Zeit, wie die älteste Moschee Bengkulus von der Dorfgemeinschaft nicht mehr zum Gebet genutzt, da sie nur etwa 6x6 Meter groß ist. Deshalb baute die Dorfgemeinde eine größere Moschee. Die alte Moschee wird zurzeit von Kindern zum Koranstudium genutzt. Liebe Hörer und Hörer, das war unser Brief über die Moschee Al-Ikhlas in Bengkulu. Auf Wiederhören!
Yeah. definition of love.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diskundas mit dem Titel Der Nationale Handwerksrat bereitet das Weben von Westmanggarai für 11 ASEAN-Staatsoberhäupter vor. Der Nationale Handwerksrat Ostnusa Tenggaras Dekranasda bereitete Hemden aus gewebten Stoffen von Westmanggarai vor, die von 11 ASEAN-Staatsoberhäuptern beim 42. ASEAN-Gipfel in Labuan Bajo im Bezirk Westmanggarai der Provinz Ostnusa Tenggara getragen werden sollten. Die Vorsitzende des Regionalen Handwerksrats Ostnusa Tenggaras, Juli Sutrisno Laiskodat, erklärte in Labuan Bajo, Westmanggarai, dass sie ihr gewebtes Tuch vorbereitet und an den Staatspalast geschickt habe. Dieser gewebte Stoff stammt von den Klein- und mittelständischen Unternehmen UMKM im Unterbezirk Lembor. Laut Juli bestimmt Präsident Jokowi selbst die Farbe des gewebten Hemdes, das für jede Staatsoberhaupt geeignet ist. Der Regionale Handwerksrat Ostnusa Tenggaras hat 12 Paar gewebte Stoffe vorbereitet, die zu Hemden verarbeitet und von 11 ASEAN-Staatsoberhäuptern und dem ASEAN-Generalsekretär getragen werden. Das beim Weben in Westmanggarai verwendete Motiv ist das Mata Manuk oder Hühnerauge-Motiv, das von Webern aus dem Unterbezirk Lembor gewebt wurde. Für die Farbe und das Modell des gewebten Stoffes hat sich Präsident Joko Widodo direkt entschieden. Darüber hinaus bereitete der Regionale Handwerksrat Ostnusa Tenggaras auch Schals vor, die von den Ehepartnern und Staatsoberhäuptern oder First Ladies im Supposed-Programm getragen werden. Die Farbe und das Modell der getragenen Schals wurden von First Lady Iriana Joko Widodo ausgewählt. Gemäß den Anweisungen von Präsidenten Joko Widodo und First Lady Iriana Joko Widodo ist der später verwendete gewebte Stoff weich und nicht heiß. Als Vorsitzende des Regionalen Handwerksrats Ostnusa Tenggaras brachte Juli ihren Stolz zum Ausdruck, dass die typischen gewebten Produkte von Ostnusa Tenggara, insbesondere Westmanggarai, für die Staatsoberhäupter und Ehepartner an einem der Aktivitätstage vorbereitet wurden. Juli brachte ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass die Verwendung von gewebten Produkten zu einem Mittel wird, um gewebtes geistiges Eigentum zu fördern, das einen historischen und kulturellen Wert hat, der von allen Parteien gewürdigt werden muss. So können die Leute in Westmanggarai stolz sein, wenn Staatsoberhäupter die gewebten Hemden mit dem Mata Manuk-Motiv tragen.
Dengar jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti sampaikan salam. Dari hati lalui tanah air udara kau.
bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora. Jarak tujuan terlihat dekat memandang garis batas di lautan yang membiasku kan datang. Sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara. Kawan camar ikut bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora. Kulalui tanah air dan udara, aku kan datang, aku kan datang. Sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara. Kawan camar ikut bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah
Voice of Indonesia für das Voi Internationale Quiz 2023 wieder zu. Das diesjährige Voice of Indonesia Internationale Quiz 2023 liegt in Form eines Aufsatzschreibwettbewerbs über eines der fünf Tourismusziele mit höchster Priorität in Indonesien. Es sind Borobudur Tempel, Toba See, Likupang, Mandalika und Labuan Bajo. Der Aufsatz muss aus 700 bis 800 Wörtern bestehen, mit Arial 12 geschrieben, dann gelesen und aufgenommen werden. Senden Sie den angenommenen Aufsatz, den Sie lesen, an voiquiz2023@gmail.com. Der Aufsatzschreibwettbewerb wird vom 10. April bis 20. August 2023 geöffnet. Wir werden jeweils einen Gewinner für jeden Sprachdienst wählen. Die Gewinner werden interessante Preise von Voice of Indonesia erhalten. Wir werden die Gewinner bei dem 78. Radiotag am 11. September 2023 bekannt geben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.voinews.id und Facebook von The Voice of Indonesia. Seien Sie vorbereitet. Wer weiß, dass Sie einer der Gewinner werden.
From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesiens. Heute besprechen wir ein Lied von Lingua. Lingua ist eine 1996 gegründete Gesangsgruppe. Die Mitglieder sind Franz Mohede, Amara und Ari Widiawan. Der Name Lingua wurde seit der Veröffentlichung einer Single mit dem Titel bila ku ingat Wenn ich mich erinnere bekannt, die in ihrem ersten Studioalbum enthalten war, das 1996 veröffentlicht wurde. Ihr erstes Album erzählt mehr über universelle Liebe aus der Perspektive von Freundschaft und Spiritualität. Keine Ausnahme in dem Lied Bila ku ingat, Wenn ich mich erinnere. Dieses Lied, komponiert von Yovie Widianto, erzählt von der Ungewissheit in der Beziehung eines Menschen, der erwartet, geliebt zu werden wie ein Versprechen seines Partners. Liebe Musikfreunde, hier ist Lingua mit dem Lied Bila ku ingat, Wenn ich mich erinnere. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Bila ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu melambung.
Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya berdua denganmu selamanya.
Bukan hanya angannya
kelamaan. Bila ku ingat janji manismu,